Und wenn das Eltern an irgendeiner Stelle oder gar nicht, generell nicht können, dann hat das Kind erstens das Gefühl, es ist meine Schuld. Ja, mit mir stimmt etwas nicht und ich muss es besser machen. Ich muss mich anstrengen, dann wird das gut.
Willkommen zu Entspannung wirkt Wissen. Mein Name ist Carola Helene Hoffmeister. Ich bin Wissenschaftsautorin, Hypnocoach und Schlafberaterin. Und du kennst mich vielleicht von Entspannung wirkt, dem Podcast für hypnotische Traum- und Fantasiereisen. In diesem Format möchte ich nun interessantes Wissen zu Entspannung, Hypnose, Schlaf und mentaler Gesundheit teilen. Dafür spreche ich mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Forschung. Und viele haben den ein oder anderen Tipp für dich. Heute unterhalte ich mich mit Angela Moret. Angela Moret ist Professorin für Sozialpsychologie an der Leibniz-Universität Hannover. Und sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen von transgenerationalen Traumata, also Verletzungen oder Wunden, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und diese transgenerationalen Traumata können die psychische oder körperliche Gesundheit beeinträchtigen. Deshalb ist es auch hier Thema. Wie werden Traumata überhaupt vererbt? Habe ich Angela Moret als erstes gefragt.
Muss ich erstmal die Formulierung etwas korrigieren. Traumata, das ist ein bisschen schlampig sozusagen in die Alltagssprache reingegangen. Traumata werden nicht per se vererbt. Es ist nicht so, dass jemand ein Trauma hat und dann hat das Kind dasselbe Trauma. So etwas passiert nur, wenn jetzt ein Elternteil, nehmen wir an, ein Vater, der geschlagen wurde als Kind, der tut das jetzt aktiv an seinem eigenen Kind, dann gibt er das Trauma tatsächlich weiter. Das heißt, dann traumatisiert er sein eigenes Kind. Wenn das eben nicht so ausagiert wird, dann ist es eher so, dass die psychische Belastung des Traumas bei dem Kind landet. Aber es wird nicht traumatisiert, sondern es spürt etwas, der Papa oder die Mama hat irgendetwas, worüber sie nicht sprechen und deshalb sind sie traurig oder verschwiegen oder emotional nicht richtig zugänglich und fragen sich, weil ein Kind gerade in der ganz frühen Zeit, es ist ja immer in einem sehr emotional engen Kontakt mit den Eltern und spürt dann plötzlich sowas wie eine Unerreichbarkeit, aber es hat sowas wie eine primitive Kausallogik, nämlich das Kind denkt, es hat was mit ihm selbst zu tun, denn es kennt ja nicht die Geschichte der Eltern, ja. Ein Säugling kann sich ja noch gar nicht in Worten fragen, sondern ein Säugling empfindet, dass da etwas emotional plötzlich bei ihm landet, wo es das Gefühl hat, es hat mit ihm zu tun. Aber es kann es nicht denken, sondern nur körperlich empfinden. Das heranwachsende Kind fängt dann an, sich Fragen zu stellen und fragt sich vielleicht, was ist mit mir falsch, dass Papa immer so traurig guckt oder so. Ja? Der Psychoanalytiker Peter Bourani nennt, sein Vater war ein Holocaust-Überlebender. Und dieser Vater hatte natürlich immer etwas sehr Trauriges. Und das hat er unbewusst übernommen. Und irgendwann fragte ihn dann seine damals vierjährige Tochter, Papa, warum guckst du immer so traurig? Und er sagt, aber wieso? Ich bin doch gar nicht traurig. Aber du guckst so traurig. Und da fing er an, darüber zu reflektieren und überhaupt zu realisieren, dass er sich in der Identifikation mit dem eigenen Vater ein Stück dieser Traurigkeit angeeignet hat. Und das tun Kinder von Traumatisierten, von Verletzten, von verfolgten Menschen, weil sie diese Belastung spüren und den Elternteil entlasten wollen. Sie wollen helfen, sie wollen den Elternteil heilen, weil sie brauchen eigentlich heile Eltern, was immer das heißt. Sie suchen nach Eltern, die fröhlich sind, die glücklich sind, die mit ihnen spielen können. Und wenn das Eltern an irgendeiner Stelle oder gar nicht, generell nicht können, dann hat das Kind erstens das Gefühl, es ist meine Schuld. Ja, mit mir stimmt etwas nicht und ich muss es besser machen. Ich muss mich anstrengen, dann wird das gut.
Ein transgenerationales Trauma wird also oft unbewusst weitergegeben. Manchmal verschweigen Menschen aber auch absichtlich etwas und dennoch ist es dann so, dass auch dieses Geheimnis sich vermittelt. Was gibt es denn für Motive für Geheimnisse zwischen Generationen?
Da gibt es natürlich auch verschiedene Motivationen. Also zum Beispiel ein Folteropfer oder Überlebender oder so, der versucht, das, was ihm passiert ist, geheim zu halten, um seine Kinder nicht zu belasten. Und die sind dann oft ganz erstaunt oder erstaunt gewesen, wenn sie plötzlich merken, der Sohn oder die Tochter oder die Kinder haben es doch mitbekommen. Wie denn? Ich habe doch nie darüber gesprochen. Ein wichtiges Motiv ist eben, die Kinder nicht belasten zu wollen. ihnen etwas ersparen zu wollen. Aber es kommt natürlich auch, wenn jemand Opfer war von Misshandlung, von Demütigung. Es kommt ja bei all diesen Formen immer die Demütigung, die Entwürdigung hinzu eines Menschen. Und das ist ja etwas Beschämendes, ja, etwas Verletzendes. Und man möchte vor den eigenen Kindern eben wieder als ganze Person erscheinen und nicht als jemand, mit dem man so etwas machen konnte. Das ist interessant. Da fällt mir eine Geschichte wieder ein, die beschreibt der Sigmund Freud in der Beziehung zu seinem Vater. Da erzählt ihm der Vater mal, dass er auf den Bürgersteig ging und ein nichtjüdischer Mensch plötzlich daherkam und ihm den Hut vor den Kopf schlug und der Hut in den Dreck fiel. Und dann fragt der damals noch im Kindesalter sich befindliche Sigmund Freud, den Vater, ja, was hast du denn dann getan? Ja, ich habe den Hut aufgehoben, abgestaubt und wieder aufgesetzt. Dann beschreibt der Freud, wie er als Junge empört darüber war, dass der Vater sich das gefallen lässt. Also in dem Fall war es ja kein Geheimnis. Der Vater hat quasi die Demütigung wirklich mitgeteilt. Also eigentlich verleugnet, dass es eine Demütigung war. Oder natürlich realistisch auch gewusst, dass in einer antisemitischen österreichischen Gesellschaft, wenn er jetzt sich gewehrt hätte, hätte er wahrscheinlich noch mehr Ärger bekommen. Ja? Aber für den Jungen war das etwas Empörendes und er hat ganz viel Wut empfunden. Und der Freud hat ja auch später immer wieder sich sehr massiv gewehrt gegen Verletzungen, gegen Demütigungen und gegen anzugehen und eben in eine gesellschaftliche Position zu kommen, in der er geehrt werden muss. Ja, das war ihm sehr wichtig.
In diesem Fall hat der Vater quasi durch sein Verhalten seine Wut an den Sohn delegiert, sie ihm also übertragen.
Genau. Die Wut und die Scham, genau das ist es, hat er an den Sohn delegiert, der an seiner Stadt quasi sich empört hat und eigentlich sein Leben ein Stück weit so ausgerichtet hat, dass er sagte, mit mir kann man so etwas nicht machen. Ja? Das wird mir nie passieren. Und er hat sich sozusagen stellvertretend für seinen Vater auch geschämt ein Stück weit dann. Das ist ein Motiv. Also wenn irgendeine Schuld in einer Familie da ist. Und das kann zum Beispiel, nehmen wir an, jemand hat einen anderen Menschen getötet. Das muss jetzt gar nicht mit Krieg, Nationalsozialismus zu tun haben. Jemand hat gemordet. Warum auch immer. Das wird er versuchen, wenn er später Kinder hat, möglichst nicht zu sagen. Möglichst sozusagen mit weißer Weste zu erscheinen, möglichst Anerkennung vor den Kindern zu bekommen. Früher hat man ja von Hysterie gesprochen. Hysterie, da ging es darum, sozusagen sich in einer gewissen Weise darzustellen, sein Leid. Dieser Begriff ist eigentlich verschwunden aus der Terminologie, weil es dafür gar keine klare Ursachendiagnose gibt. Aber man spricht inzwischen von einem histrionischen Verarbeitungsmodus von Konflikten. Und der besteht nicht nur darin, dass man den anderen davon überzeugen will, das und das bin ich oder das und das bin ich nicht, sondern geht auch darum, sich selbst davon zu überzeugen. Das heißt, jemand, der eben eine Schuld auf sich geladen hat, wird unter Umständen, die eine Möglichkeit wäre, sich das einzugestehen, zu sagen, hier habe ich etwas falsch gemacht, hier habe ich etwas Schlimmes getan, aber ich will es vielleicht meinen Kindern nicht sagen. Aber es gibt eben auch die Form, und die haben wir bei den Nazitätern ja sehr häufig gehabt. Die haben ja alle gesagt, nicht schuldig. Das heißt, die haben sich selber permanent einreden müssen, nicht verantwortlich zu sein, keine Schuld auf sich geladen zu haben. Und stelle sich mal einen der Täter vor, er hätte die Schuld sich eingestanden. Der wäre ja zusammengebrochen. Ja? Also die mussten das eigentlich vor sich verleugnen, wollten aber natürlich auch vor ihren Kindern gut dastehen. Das nehmen wir mal nicht vielleicht die ganz großen Täter, aber für die galt es auch. Wenn Sie zum Beispiel die Geschichte von Alexandra Senft, das Buch lesen über ihre Familiengeschichte, ne? Der Hans Ludin und vor allem auch seine spätere Witwe, haben ja immer gesagt, nein, nein, ich habe mich nie schuldig gemacht. Dabei war er für die Ermordung von ja, allen in der Tschechoslowakei lebenden Juden verantwortlich. Und da geht es natürlich darum, nicht in einen Spiegel blicken zu müssen und bei sich das Gefühl haben zu müssen, ich habe mir etwas zu Schulden kommen lassen.
Und wie kommt denn eine Botschaft überhaupt transgenerational bei Kindern an? Also wie werden Gefühle vererbt?
Dann muss man sich fragen, wodurch spürt ein Mensch oder insbesondere ein Kind, wenn es belogen wird? Weil der Erwachsene, dadurch, dass er sich selbst auch etwas vormachen muss, immer in einem inneren Zwiespalt mit sich selbst ist. Er möchte auf eine bestimmte Weise erscheinen und weiß gleichzeitig, da ist was anderes, das möchte ich verbergen. Hoffentlich merkt mein Kind das nicht. Hoffentlich bin ich überzeugend genug. Hoffentlich spürt das Kind nichts davon. Das heißt, der Lügner weiß selbst, dass er eigentlich sich verstellt. Und für das Kind wird deutlich, zwischen dem, was ihm verbal gesagt wird und dem, was emotional rüberkommt, stimmt etwas nicht. Was da nicht genau stimmt, das weiß es noch nicht. Aber es spürt, da ist irgendetwas Diffuses, irgendwas Unklares. Und es spürt zumindest, dass der Erwachsene irgendwie etwas zurückhält, verbergen will. Auch das übrigens, den Begriff der Gefühlserbschaft, den hat Freud ja nur einmal verwendet in einer Schrift, 1913. Da sagt er, es gibt Dinge, die möchte die ältere Generation vor der nächsten verbergen. Ja, und darum dechiffriert sie sie, also verkleidet sie in irgendwelche, ja, Signale. Ja, also ich erinnere mich in meiner Kindheit zum Beispiel, da war das so, die Männer, die aus dem Krieg zurückgekehrt waren, die saßen dann in der Kneipe am Stammtisch und dann wurde getuschelt oder es wurde gelacht und so weiter. Ja. Das heißt, sie wussten sehr genau, dass sie etwas miteinander teilen, was andere nicht erfahren sollten. Das war aber eben spürbar. Da war deutlich, da ist irgendetwas atmosphärisch, was nicht zu dem passt, wie die sich normalerweise darstellen.
Es passiert ja wahrscheinlich immer ein Stück weit, dass man versucht, Kindern nicht alles zuzumuten. Und so ergibt sich dann quasi eine Diskrepanz in der Wahrnehmung.
Auf jeden Fall. Wenn Sie zum Beispiel Streit mit Ihrer Mutter haben, werden Sie versuchen, das vor dem Kind, das die Oma liebt, irgendwie zu verbergen und sagen, nein, nein, ist alles gut. Das Kind merkt aber trotzdem an ihren Blicken, an der Mimik, weil vielleicht noch etwas von dem Zorn über irgendetwas da ist, dass das nicht richtig ist. Ne? Das heißt, das Kind dechiffriert eigentlich, und das ist genau, das war die Fortsetzung des Satzes von Freud, dass er sagt, die ältere Generation versucht, etwas zu verbergen, aber die nächste Generation besitzt denselben psychischen Apparat, mit dem sie das wieder dechiffrieren kann. Ne?
Aber wenn sich das immer wiederholt, also steht der Tropfen, hüllt den Stein, dann kann eben ein Trauma weitergegeben werden.
Ja, und da kann man sagen, je größer die Schuld oder je größer die Scham oder je größer die Demütigung, desto dauerhafter, desto mehr ist ihr Anteil der Person als Ganze. Das heißt, ein Trauma kann ich nicht wegmachen. Das taucht immer wieder auf, wenn es nicht integriert und nicht verarbeitet werden konnte. Das hängt natürlich auch von der Art des Traumas ab. Ne? Also wenn ein Erwachsener in der Kindheit beide Eltern plötzlich verloren hat, hat er möglicherweise Zeit genug gehabt, das zu verarbeiten, darüber zu trauern und kann dann darüber auch sprechen. Kann vielleicht auch mal traurig sein, wenn er an die Eltern denkt und kann dem Kind sagen, ja, manchmal bin ich traurig, weil. Ja? Wenn es aber etwas ist, irgendein Trauma, das nicht verarbeitet werden konnte, dann spürt das Kind einfach immer wieder, da ist ein Bruch. Das, gerade beim Trauma ist es ja oft so, dass wenn ein sogenannter Flashback kommt, also irgendein Trigger da ist, irgendeine Erinnerung, die das Trauma zurückholt, dann ist der Erwachsene plötzlich wie abwesend innerlich. Guckt durch das Kind hindurch, ist in seiner Gedankenfantasie, hat vielleicht plötzlich einen verängstigten oder zornigen oder verzweifelten Gesichtsausdruck und das Kind starrt den Erwachsenen an und denkt, was ist jetzt zwischen uns? Warum guckt er mich nicht mehr an? Oder das etwas ältere Kind, das darüber reflektieren kann, was hat der Papa eigentlich immer, dass er oder die Mama, dass sie plötzlich so durch mich durchguckt und versucht dann den Erwachsenen zu erreichen, stupst den Vater an und sagt, hey Papa, ich bin doch hier oder sowas. Und bekommt auf die Weise natürlich mit. Ja? Weil Kinder lesen die Körpersprache, die Mimik, die Affekte, also die Affektsprache ist ja die eigentliche Kommunikationsebene, auf der wir, bevor ein Kind überhaupt sprechen kann, schon mit ihm kommunizieren. Und die gerät uns nachher vielleicht etwas mehr aus dem Bewusstsein, je mehr wir, gerade wir Erwachsenen, vergessen manchmal, dass wir in sehr intensiver Weise, wir denken ja oft, wir hätten alles rational im Griff und vergessen, wie die Mundwinkel dann nach unten gehen. Einer der wichtigen Abwehrmechanismen, die wir haben, ist der Spaltung oder Dissoziation.
Eine Dissoziation beschreibt ein Weggetretensein, also ein Heraustreten aus dem eigenen Empfinden und der eigenen Gegenwart.
Und bei der Dissoziation ist es so, dass wir vielleicht bestimmte Gefühle haben, aber nicht wahrnehmen. Man merkt gar nicht mehr, dass man traurig oder zornig ist, sondern ist in seinen Gedanken und reflektiert und sagt sich, ja, das und das und das und dann muss ich das erledigen und das. Und das ist ja auch nicht gut gelaufen, dann mache ich jetzt das und das oder schreibe meinem Anwalt, damit das jetzt geklärt wird. Aber der innere Zorn, der ist im Körper gespeichert und wenn ich ihn gar nicht mehr spüre, kommt er vielleicht sogar in irgendwelchen Symptomen zum Ausdruck.
Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hier ging es um transgenerationale Traumata und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig das für die mentale Gesundheit ist, sich unbewusst das bewusst zu machen, für sich selber, also für die eigene Gesundheit, aber auch damit man es nicht quasi aus Versehen an die Kinder weitergibt, sondern eben darüber sprechen kann und so für eine Unterbrechung dieser transgenerationalen Weitergabe sorgt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.